What's up?
This is a ride that is absolutely breathtaking.
Et la victoire de San Benet, le maillot vert.
Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und Pogacar?
The absolute fury of a man who wanted the yellow jersey.
I think I'm dreaming.
Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
Die Erkenntnis der 16. Etappe der Tour de France: Man sollte öfters als Radsportler in den Podcast zu What's Up kommen. Patrick Konrad. Gestern haben wir noch am Ruhetag mit ihm gesprochen und nur einen Tag später holt er sich seinen ersten World Tour Sieg und dann ist es gleich eine Tour de France Etappe. Aus einer Ausreißergruppe raus ist er der Stärkste und kann seinen Vorsprung dann ins Ziel retten. Wahnsinnig spannende Etappe, was die Ausreißer angeht. Und darüber wollen wir natürlich sprechen. Mein Name ist Lukas Bergmann und heute mit dabei der wunderbare Jonas Bayer.
Jetzt bist du schon dazu übergegangen, hier Komplimente zu verteilen. Ich dachte, es sei meine Kompetition, wenn man so will.
Ja, ich muss ja mal eins zurückgeben. Ich kann euch ja nicht immer nur schlechter. Ich hätte dich natürlich auch als Fantasy-Schwächling oder Fantasy-Enttäuschung der diesjährigen Tour de France bezeichnen
können. Das wäre zu Recht gewesen. Das wäre absolut berechtigt gewesen.
Ja, jetzt sind wir natürlich in der bisschen in der Zwickmühle. Jetzt haben wir gestern mit Patrick Konrad gesprochen, was er noch so vorhat bei der Tour. Und einen Tag später ist das alles schon wieder dahin. Aber natürlich haben wir noch über mehr mit Patrick Konrad gesprochen. Deswegen haben wir uns entschlossen, wir hängen das Interview des Ruhetages hinten ran an dieser Folge. Aber besprechen natürlich erstmal diesen wahnsinnigen Sieg, den er da hingelegt hat. Und damit, glaube ich, gilt für ihn dasselbe wie für Nils Polit vergangene Woche. Er ist damit jetzt auf einem neuen Level. Er ist endlich mal eben auch Sieger und nicht nur ein Weltklassefahrer, dem der Sieg noch fehlt.
Du hast vollkommen recht. Erster richtig großer Sieg für Konrad und das hebt einen immer auf ein neues Level. Hilft einem bei Vertragsverhandlungen. Ich sage es immer wieder, das ist einfach so. So ein Sieg beschert ihm ein höheres Gehalt. Und natürlich erstmal aber, abseits des Gehalts, freut es mich wahnsinnig für ihn, weil er einfach ein super sympathischer Fahrer ist, der viel arbeitet, viel versucht und viel kämpft. Und heute hat es einfach gereicht. Und ich glaube, man kann einfach zusammenfassen, er war der Stärkste heute. Also da konnte einfach niemand mit.
Dann gehen wir diese Etappe doch von vorne durch. Am Anfang ging es viel um Trockenwurst in Andorra, zumindest bei Eurosport. Und ganz wichtig natürlich heute auch noch, abseits des Sports, das Essen, eben Trockenwurst und Käse natürlich.
Richtig, ich wollte gerade sagen, da ist doch, können wir doch perfekt einhaken, denn wir wollen uns um einen bekannten Käse der Pyrenäen kümmern.
Der Blick übers Lenkerband.
Der Osso Irati wird traditionell hergestellt. Die rohe Vollmilch der Schafe wird innerhalb von 48 Stunden mit Lab versetzt. Das Dickliegen darf ausschließlich durch Labbeigabe erfolgen und niemals durch andere Enzyme. Der Bruch wird mit einem Quirl gerührt und manuell oder maschinell in Form gefüllt und gepresst. Die Laibe werden mit grobem Salz gesalzen und mindestens 3 Monate bei Temperaturen von unter 12 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von über 80 Grad gereift. Der Käse wird ganzjährig angeboten, hat dann aber meistens einen unterschiedlichen Reifegrad. Osso Irati wird in seiner Heimat von Schäfern und Bauern traditionell als zweites Frühstück gegessen. Er eignet sich als Dessertkäse. So passt er auch auf die Käseplatte und schmeckt zu frischem Brot. In Frankreich isst man ihn oft zusammen mit Kirschmarmelade. Mit zunehmender Reife lässt er sich hervorragend reiben und eignet sich daher auch zum Überbacken von Gratins sowie als Geschmackszugabe bei Suppen. Die beste Zeit für diesen Käse ist der Frühsommer bis Herbst.
Also jetzt?
Exakt in diesem Moment.
Bist du ein Käse-Marmeladentyp?
Ich bin vor allem Käse-Zwiebel-Marmeladentyp. Das ist ein Tipp hier für alle Hörerinnen und Hörer. Schönen Zwiebelkonfit zum Käse. Es ist ein Traum.
Aber da scheiden sich ja definitiv die Geister bei dieser Diskussion bei Marmelade und Käse, ob man das zusammenpasst. Aber in dem Fall machen es die Franzosen also vor.
Und der Franzose hat recht. So will ich es hier sagen.
Was man für den Radsport nicht behaupten kann, um da wieder zurück darauf zu kommen. Ein Franzose war heute nämlich gar nicht dabei im Kampf um den Etappensieg. Es hat wieder sehr lange gedauert, bis sich eine Ausreißergruppe tatsächlich gefunden hatte. ich weiß gar nicht, es lag so ein bisschen, glaube ich, auch dran an der Sprintwertung. Also klar, es wollten erstmal sehr, sehr viele in die Ausreißergruppe, aber dann gab es natürlich auch das Interesse noch bei der Sprintwertung, dass man da noch Punkte holen kann. Deswegen war dann auch mal Bike Exchange vorne, die gehofft haben, da ein bisschen was aufzuholen.
Da ging es aber schief. Die hatten dann auf einmal, also Michael Matthews war in der Ausreißergruppe, in der größeren, und dann war auf einmal aber Juul Jensen vorne raus und Michael Matthews hinten. Und also da ist irgendwas schiefgelaufen. Aber zuallererst, Lukas, war Kasper Asgreen eine Ein-Mann-Ausreißergruppe. Es ging erst lange bergab, dann hat man unten noch eine kleine Rast eingelegt, konnte jeder nochmal aufs Klo seine Jacke ausziehen, weil es sehr, sehr kalt war in Andorra. Und dann hat sich Kasper Asgreen auf die Reise gemacht, und ich habe zu dir schon spaßeshalber gesagt, der zieht es jetzt durch, der fährt 160 Kilometer allein von vorne. Hat er dann nicht geschafft, hat dann Gesellschaft bekommen von Cataneo und Kwiatkowski, wo man dachte, okay, das ist jetzt eigentlich eine Gruppe, die kann das eigentlich schaffen, tatsächlich, auch zu dritt. Aber dann wurde hinten zu schnell gefahren und sind geschluckt worden.
Und dann kam es eben dazu, dass sich, du hast es angesprochen, vorne drei Fahrer abgesetzt haben und dahinter sich dann eben nach der Sprintwertung auch nochmal so eine Gruppe formiert hatte, die dann zusammengeschlossen wieder wurde. Und da war dann eben unter anderem auch Patrick Konrad mit dabei, der auf jeden Fall diese Etappe sich scheinbar ausgesucht hatte, da auf jeden Fall mit in die Ausreißergruppe wollte. Und natürlich in Sachen grünes Trikot, ganz interessant, waren eben Michael Matthews und eben auch Sonny Colbrelli dabei, die ganz klar nur die Hoffnung hatten, irgendwie da ins Ziel zu kommen. Und es wurde ja auch von den Bergen her Richtung Ziel immer einfacher. Also es gab dann erst eine Bergwertung der ersten Kategorie.
Wobei dann, ich sagen würde, für Sonny Colbrelli war es fast ein bisschen zu leicht. Also so wie er über diesen ersten Berg mit rüber gebrettert ist, nee, über den zweiten noch, also es war erste Kategorieberg, da ist Konrad, eben waren dann mit vorne in dieser größeren Gruppe, dann kommt die Sprintwertung und da geht es in den zweiten erste Kategorieberg rein und da fährt Konrad dann nach vorne in diese Dreierspitzengruppe und das war schon, ich habe ich gedacht, war vielleicht nicht die richtige Entscheidung, weil die hinten ganz nah rankamen. Das waren laut offizieller Angabe, man kann ja nicht immer vertrauen, wissen wir alle, nur noch 10 Sekunden und dann dachte ich schon, oh, ob das nicht ein Fehler war, weil er da sehr viel Kraft verpulvert hat natürlich, wenn er alleine da nach vorne fährt. Und da ist Sonny Colbrelli aber mit hinten mit drüber gestiefelt über diesen Berg. Später auch nochmal mit David Gaudu, wo ich dachte, Moment mal, der ist fast stärker als David Gaudu am Anstieg. Also war wieder unglaublich.
Ja, und mal wieder bei kaltem Wetter, oder? Also wenn es regnet, absolut, dann scheint Colbrelli wirklich nochmal irgendwelche anderen Kräfte zu mobilisieren. Der Regen ist wie so ein kleines Pflänzchen. Ja, Pflänzchen. Der Regen macht ihn noch stärker. Ja?
Das ist wie Pogacar. Also es gibt einfach Fahrer, die haben Probleme bei heißem Wetter und fühlen sich wohler, wenn es regnet. Und scheint bei Colbrelli auch zu sein. Der ist ein super starkes Rennen jetzt gefahren am Ende, muss man ganz klar sagen. Und dann hat sich Konrad eben allein auf die Reise gemacht, so 35 Kilometer vor Schluss. Aus meiner Sicht eine mutige Attacke, aber hinten, da sind sie sich nicht so ganz einig geworden, wer jetzt wirklich nachsetzen soll.
Das war eben dann an diesem letzten richtigen Berg, wo er da nochmal weggegangen ist. Danach kam dann nur noch diese kleine Stichbergwertung der vierten Kategorie, 800 Meter lang. Das war jetzt dann für Konrad nicht mehr so das Ding. Für die Gesamtklassementfahrer war das tatsächlich dann nochmal ein Grund zu attackieren. Werden wir sicher gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber trotzdem, das war so der letzte richtige Berg, wo man tatsächlich attackieren konnte. Und da hat Konrad attackiert. Ich war mir da dann auch nicht sicher, ob das die richtige Taktik war. Er hatte, glaube ich, ein bisschen Glück, dass die Gruppe dahinter dann sehr zersplittert war. Also, dass die nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie viel waren es, ursprünglich waren es, glaube ich, mal dann 10 Fahrer, so um den Dreh rum. Und wenn die jetzt noch zusammengefahren wären und tatsächlich versucht hätten, Konrad einzuholen, dann hätte es richtig böse nochmal ausgehen können. Aber er hatte Glück, dass die Gruppe dahinter sich dann auch zersplittert hatte über diesen Berg drüber und dann eben nicht zusammenfahren konnte und sich erst relativ spät dann wieder gefunden hat. Also die kamen dann schon alle zusammen ins Ziel, aber waren eben davor so weit auseinander, dass sie nicht zusammenarbeiten konnten. Und deswegen konnte Konrad diesen Sieg dann locker verteidigen.
Sicher auch ein Vorteil, dass eben Colbrelli und Matthews da drin waren. Weil für Fahrer wie David Gaudu oder sowas ist es natürlich überhaupt, hat es überhaupt keinen Sinn, mit den beiden auf die Zielgerade zu kommen. Das heißt, die wussten auch, also entweder hänge ich die ab am Berg oder dann muss ich auch nicht mehr mitfahren.
Das ist richtig und das hat sich auch dann im Zielsprint gezeigt. Da war dann nämlich Colbrelli direkt vor Michael Matthews. Also das war eigentlich relativ klar und hat dann auch gezeigt, wenn die alle zusammen ins Ziel gekommen wären, dann hätte Matthews oder Colbrelli das Ding gewonnen. Das ist relativ eindeutig zu sehen gewesen.
Ja, da sind es einfach Sprinter dann am Ende. Also die sind nicht so gefährlich im Massensprint, aber gegen Bergfahrer und Leute, die keinen so einen Bums haben, die lassen sie immer hinter sich. Für Konrad ist sicherlich auch ein Grund gewesen, also ich glaube, er hat schon gemerkt, dass er sich stark fühlt, dass er einen guten Tag hat und dann einfach auch zu sehen, ja, jetzt muss ich es einfach mal versuchen, attackieren und dann im Zweifel werde ich eingeholt, dann ist es so, aber ich glaube auch, dass er, wenn wir nachher nochmal im Podcast hören, zu seinem zweiten Platz, das wäre ihm nicht nochmal passiert. Also nochmal Zweiter werden, das war, glaube ich, heute für ihn keine Option, sondern das war ein richtiger All-In-Angriff, den er heute gestartet hat und ist ausgegangen. Wie gesagt, ich glaube auch einfach, weil er wirklich der Stärkste war. Also da, als er davor gefahren ist zu der Gruppe, das war schon eine beeindruckende Attacke. Das ist sehr, sehr schnell auch hingefahren und hinten konnte auch keiner mitgehen.
Er ist super am Berg drauf, das sieht man einfach und das, glaube ich, macht ihm Mut für die letzte Woche. Aber wie gesagt, das haben wir alles mit ihm auch im Interview besprochen, das können wir da hinten raus verschieben. Trotzdem muss man natürlich einfach sagen, erster World Tour Sieg für ihn. Er hat bisher 2 Rennen gewonnen gehabt. Das war bei der österreichischen Meisterschaft. Ansonsten war er nie der Siegertyp. Und deswegen ist es, glaube ich, umso schöner für ihn, dass es jetzt endlich mal geklappt hat, weil er ist schon sehr, sehr oft unter die Top 10 gefahren. Ich meine, im Gesamtklassement war er sowieso bei der Vuelta schon unter den Top 10. Er ist einfach ein unglaublich starker Fahrer. Aber ja, das ist, gilt eben für alle von Bora Hansgrohe oder für sehr viele von Bora Hansgrohe. Es fehlt immer so der letzte Punch, so das letzte Ding, um tatsächlich dann die Siege rauszufahren. Und jetzt haben sie mit Nils Pullet und Patrick Konrad das endlich mal hingekriegt bei dieser Tour de France. Und ich glaube, das ist für Bora dann auch ein bisschen Genugtuung und jetzt auch mal ein bisschen Sicherheit und Ruhe wieder. Weil Ralf Denk hat es auch im Podcast bei Bora Hansgrohe gesagt gehabt, es tut ihm auch unglaublich leid für Patrick Konrad, dass er da am Samstag Zweiter geworden ist, weil er sich einfach mal verdient hätte. Er ist so stark und ja, es fehlt irgendwie immer irgendwas, um den Sieg zu holen und jetzt hat es endlich geklappt.
Ist auch immer bei Fahrern, die aufs Gesamtklassement gehen, die gewinnen nicht so häufig Etappen. Also selbst ein Tadej Pogacar gewinnt ja nicht so häufig eine Etappe wie jetzt ein Sprinter oder hat überhaupt so oft die Möglichkeit, auf einen Etappensieg zu gehen in der World Tour wie im Vergleich zu einem Sprinter. Und wenn man dann nicht die absolute Weltspitze ist, dann wird es nochmal schwerer, vor allem wenn man aufs Gesamtklassement geht, das, was Patrick Konrad auch tut, diese Rundfahrt jetzt nicht. Aber dann ist es sehr, sehr schwierig, Etappensiege zu holen und auch einfach die Möglichkeit haben, Etappensiege zu holen. Und jetzt hat er die gehabt und hat es vor allem genutzt. Und es kann schon sein, Bora hat dieses Jahr, ich fand, einen unglücklichen Eindruck bisher gemacht. Und es kann natürlich auch sein, dass jetzt ein bisschen der Knoten platzt und dass sie ruhiger rangehen können jetzt an andere Dinge, an andere Etappen und da so ein bisschen noch mehr Siege jetzt in der zweiten Saisonhälfte einholen können.
Dann schauen wir doch, wenn wir diesen Kampf ums grüne Trikot schon angesprochen haben, darauf kurz. Also ja, es war ein Versuch, aber ich sehe jetzt nicht, dass tatsächlich, also ich glaube, es geht eher so ein bisschen dahinter darum, wer könnte davon profitieren, falls Kev doch noch aus dem Zeitlimit fällt oder falls ihm irgendwas passiert. Ich glaube, darum kämpfen die Fahrer. Ich weiß nicht, ob tatsächlich Michael Matthews noch die Hoffnung hat, dass er Cavendish da einholen kann, weil es kommt ja am Freitag nochmal eine Sprint-Etappe und es kommt am Sonntag dann eben nochmal die Champs-Élysées-Etappe. Klar, es kann immer irgendwas passieren und vielleicht muss ja Kev nicht mal ausscheiden, sondern halt nur nicht im Massensprint dabei sein. Trotzdem ist der Vorsprung damit über 50 Punkten einfach. Na, es ist jetzt nicht mehr.
Jetzt sind es 35
nur. 35 Punkte.
Aber okay. Also er kann es ihm vielleicht sogar abnehmen bis in den nächsten 2 Etappen. Also Matthews ist dann 2 jetzt. Das könnte er ihm abnehmen. Das ist, glaube ich, durchaus realistisch. Aber danach wird es sehr schwierig, weil Cavendish so konstant ist. Also das ist einfach der Punkt. Jetzt sind die Sprintwertungen sind vor den Bergen wieder. Das heißt, Cavendish, wenn er will, kann er auch mit rein. Ich gehe nicht davon aus, dass er es will. Deshalb wird es was für Matthews sein. Er wird versuchen, beide Sprintwertungen die volle Punktzahl zu holen. Das ist heute sicher super ärgerlich, dass es nicht geklappt hat. Ich meine, am Ende haben sie noch um den Etappensieg mitgesprintet. Es gab auch nochmal ordentlich Punkte, aber ich denke, er kann es ihm abnehmen. Wenn er beides mal die volle Punktzahl holt und Kev nicht, dann wird er es wahrscheinlich schon haben. Aber dann kommen eben die 2 Flachetappen und da wird es sehr, sehr schwierig für Matthews irgendwie mithalten zu können.
Da hatte ich jetzt tatsächlich die Punkte aus dem Ziel noch nicht mit drin. Zwischenzeitlich waren es mal noch über 50. Aber klar, die Zielpunkte kamen dann auch noch dazu. Dadurch ist es jetzt da schon nochmal enger geworden. Also es ist schon noch ein Kampf da.
Ja, aber ich würde sagen, es ist kein wirklicher Kampf. Also wenn Cavendish, die Frage ist, ob Cavendish über die Berge kommt. Wenn er drüber kommt, über die nächsten zwei Etappen, dann hat er es, aus meiner Sicht.
Ich glaube, morgen ist nicht das Problem, weil morgen wird es erst hinten raus wirklich schwer. Klar, das ist dann trotzdem zweimal Bergwertung, erste Kategorie und Ohrkategorie, aber da verliert er nicht davor schon den Anschluss, sondern kann da schön im Feld mitrollen bis zum Ende. Und also morgen ist nicht das Problem, dann eher die Tourmalet-Etappe am Mittwoch. Nee, Donnerstag ist die dann. Donnerstag, das wird nochmal kritisch.
Ja, du hast vollkommen recht. Und genau, davon wird es abhängen, weil am Ende hat Matthews im Grunde einfach keine Chance, im flachen Sprint da was gegen ihn zu gewinnen.
Dann würde ich sagen, schauen wir, was sonst noch so auf dieser Etappe passiert ist, denn da gab es noch einige Highlights, aber auch Unstimmigkeiten.
Ausreißer und Ausrutscher.
Ausrutscher für mich, ganz klar, die Übertragung der ARD. Die hatte nämlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass an dieser letzten Bergwertung, der vierten Kategorie, nochmal irgendwas passiert. Waren schon längst bei Brisant und auf einmal, ich hatte auch schon nur noch nebenbei den Fernseher laufen, auf einmal kommt Jonas Bayer zu mir ins Zimmer hier, wir wohnen ja hier in einer WG zusammen, und sagt, schalt mal ganz schnell wieder den Livestream an. Da geht nämlich nochmal was. Und da haben dann nochmal die Favoriten attackiert. Das hat der Sportschau, naja, sagen wir jetzt zumindest online, haben sie es drin gehabt, aber im TV ist ihnen nochmal durch die Lappen gegangen.
Richtig, im TV ist es durch die Lappen gegangen. Ich habe zum Glück auf meinem Fernseher den Livestream der Sportschau angehabt. Ja, deshalb konnte ich es verfolgen. Das ist ein kleiner Tipp auch, wer nicht unterbrochen werden will von Werbung und Tagesschau, der kann den Sportschau-Livestream einschalten, weil dort laufen die Bilder einfach weiter. Da hat man dann zwar keinen Kommentar mehr, aber man sieht durchgängig. Und dann hat da nochmal Simon Geschke mit Guillaume Martin attackiert. Und auf einmal ging es zur Sache. Wout van Aert ist von vorne gefahren, über diesen Berg der vierten Kategorie drüber. Und da auch das französische Fernsehen, glaube ich, die man da mit reinrechnen kann, auch nicht mehr damit gerechnet hatte, dass noch was passiert, war nur noch ein Helikopter da. Erstmal. Und niemand konnte wissen, wer in dieser Gruppe drin ist. Also es war, glaube ich, auch den Fahrern gar nicht so ganz klar, ob alle Gesamtklassementfahrer dabei waren, weil es natürlich sein kann. Das ist eine sehr überraschende Attacke gewesen, dass einer gerade ein bisschen weiter hinten ist oder so und dann einfach wirklich den Anschluss verpasst und da ein paar Sekunden verliert. War dann nicht der Fall, aber es ging nochmal ordentlich zur Sache für uns.
Und das war dann, ja, es ist zwar nichts mehr passiert, aber es war trotzdem natürlich nochmal irgendwie, ja, ein bisschen Spannung drin und schön zu sehen.
Für mich ein Highlight dieser Etappe. Sonny Colbrellis Regenjacke. Ich glaube, er ist die komplette Etappe mit der Regenjacke in seinem Trikot hinten am Rücken gefahren. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, ob er nochmal Angst hatte, dass es nochmal richtig anfängt zu regnen, aber war ein lustiges Bild, dass er diese Regenjacke die komplette Etappe quasi mit sich rumgefahren hat.
Ja, generell heute die Regenjacken waren ein bisschen wild. Man musste auch immer dann überlegen, wer ist jetzt welcher Fahrer, weil die Regenjacken dann doch immer wieder ein bisschen anders aussehen. Das ist dann natürlich, gerade wenn so eine Attacke im Gesamtklassement kurz vor Schluss, mit der keiner mehr rechnet, kommt, sehr schwierig zu erkennen. Man war sich da nicht sicher. Ist Wilco Kelderman mit dabei? Ist Ben O'Connor mit dabei? Aber die waren dann doch alle mit dabei und keiner aus den Top Ten hat da Zeit verloren. Und für mich ein Ausreißer, da müssen wir nochmal zwei Tage zurückschauen, denn auf der Etappe am Sonntag gab es nicht nur Spannung um den Etappensieg und um das Gesamtklassement, sondern auch um die diesjährige Wertung im Wheelie-Contest. Und da ging es nämlich ordentlich ab. Eine holländische Seite, ein holländischer YouTube-Kanal veranstaltet das jedes Jahr. Zumindest haben sie es vergangenes Jahr veranstaltet und jetzt wieder, dass sie da auf einer Bergetappe der Tour de France dann eben auf der Straße ein Wheelie-Strecke aufmalen, circa 30 Meter oder 50 Meter lang, glaube ich, ist es eigentlich geplant. Und schauen dann eben, welche Fahrer da tatsächlich mitmachen. Sehr, sehr viele Fahrer haben mitgemacht. Wir haben das Ganze auch auf Twitter geteilt. Das Video kann man sich sehr gerne angucken, 10 Minuten lang. Sehr, sehr lustig zu sehen, wie die einzelnen Fahrer reagieren. Und der König der Wheelies ist ganz klar Max Walscheid. Und der Mann ist nicht nur diese 50 Meter da gefahren, auf dem Hinterrad, sondern zwei komplette Kehren am Schlussanstieg. Das ist mal eine Ansage.
Crazy, oder? Und Max Walscheid ist jetzt bisher nicht nur durch den Wheelie aufgefallen, der fährt generell, finde ich, eine sehr, sehr gute Tour de France, war gar nicht so zuzutrauen, aber zwei solche Kehren auf einem Wheelie zu fahren, ich schaff's nicht einmal hoch. Sag ich, wie es ist. Und der Mann fährt da hoch, unglaublich.
Ja, es ist sehr lustig, die Unterschiede zu sehen. So, selbst Wout van Aert, der ja noch in der Ausreißergruppe dabei war, dann zwar abgehängt wurde oder so, hat er so versucht mitzumachen, ist keine 50 Zentimeter weit gekommen. Simon Geschke hat es auch nur so halb geschafft. Die meisten Fahrer fahren dann irgendwo kreuz und quer und stürzen beinahe bei dem Versuch. Aber dass man so viel Radkontrolle am Berg hat, Hut ab. Und unser Kollege Nico Horn hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Der soll einfach mal den kompletten Mont Ventoux vielleicht versuchen, so hochzufahren. Das wäre die perfekte Außenwette für Wetten, dass.
Ja, man kann sich bei Thomas Gottschalk ja mal bewerben. Will er nicht noch eine Folge Wetten, dass irgendwie so machen? Ah, vielleicht. Max Walscheid, vielleicht ist es was für dich.
Max Walscheid fährt nur auf dem Hinterrad den Mont Ventoux hoch. Das war mal stark.
Meine Damen und Herren, der junge Max Walscheid. Und dann wird es anmoderiert. Außenwette müsste es sein. Außenwette.
Ja, aber das ist natürlich eine geile Aktion.
Kannten wir früher nur von Peter Sagan. Peter Sagan hat sowas früher mal gemacht und wurde dafür belächelt oder manchmal auch hat man mit dem Kopf geschüttelt als älterer Zuschauer, weil es natürlich so Faxen waren, die sonst niemand gemacht hat. Und jetzt ist es aber richtig angekommen und es ist natürlich auch cool, dass die Fahrer da mitmachen, gerade wo es dann bei so einer Etappe um nicht viel geht.
Ja, und irgendeiner der Fahrer hat das, glaube ich, in dem Video auch gesagt, als sie ihn aufgefordert haben, hey, mach doch hier beim Wheelie Contest mit. Kam nur als Antwort, I'm not Peter Sagan. Das war dann die Antwort. Ja, so viel zum Wheelie Contest. Gehen wir nochmal zurück zu dieser Etappe und nochmal zurück zu dieser Attacke. Wie hast du es gesehen? War das wirklich nochmal ein Versuch, weil es war auch ein bisschen Wind dann drin am Ende, dann noch zu reißen? Oder hat man da versucht nochmal, ja, einfach nichts zu riskieren, weil es dann vielleicht auch nochmal in der Abfahrt ein bisschen enger wurde? Oder wie hast du es gesehen?
Ne, war eine klare Attacke von Cofidis. Die wollten ein paar Sekunden rausfahren. Warum auch nicht? Es kostet nicht so wahnsinnig viel Kraft, ehrlicherweise, dann da 7 Kilometer nochmal Vollgas zu fahren. Ist kein Problem für die. Und warum nicht mal jemanden überraschen? Wir erinnern uns, Chris Froome hat so mal, glaube ich, 20 Sekunden rausgefahren. Das war zwar damals am Anfang von der Tour, aber auch das kann funktionieren. Warum nicht das versuchen? Und es war schon eine ernstzunehmende Attacke. Am Ende waren alle bereit und haben sich nicht einlullen lassen von der Etappe. Ja, also es war.
Zeigt aber auf jeden Fall, dass man sehr, sehr aufmerksam sein muss. Und wenn wir schon über diese Attacke sprechen, dann können wir uns doch auch die entsprechenden Zahlen dazu anschauen.
Stravazen, qui pédale beaucoup, gagne.
Oder sind wir bei Ben O'Connor, der hat nämlich mit Wattwerten hochgeladen und hat an dieser Bergwertung der 4. Kategorie, man muss dazu sagen, es haben hier auch noch nicht alle hochgeladen, so nah wie wir jetzt an der Etappe aufnehmen, aber er und Wout van Aert sind bei dieser Bergwertung der 4. Kategorie die heutigen Leader und haben auch insgesamt den Com sich damit geholt. Mit 2 Minuten 12 ist ein 800 Meter langer Berg, insgesamt 7,7% steil. Also es war schon nochmal dann eine ordentliche Steigung drin. Deswegen wurde es ja auch als Bergwertung ausgeschrieben. Und er fährt im Schnitt, Ben O'Connor, 503 Watt da hoch, in der Spitze 832. Der Mann wiegt 66 Kilo Renngewicht, wenn man Google glauben darf. Das heißt, mal eine ordentliche Wattzahl, die er da nochmal rausgeholt hat. Und da zeigt schon, das war nicht nur ein kleiner Versuch, sondern da wurde dann wirklich nochmal all out gefahren darüber.
Vor allem, wenn Wout van Aert dann von vorne auch noch durchgängig fährt. Also da ist für die ganzen leichten Bergfahrer hinten wirklich all out angesagt.
Und deswegen war das ganz klar. Man sieht es dann auch im Vergleich zum restlichen Feld. Die Fahrer, die dann noch vorne mitbekommen sind, haben nicht so viel Rückstand. Aber wenn die anderen, so Buchmann und Co., die sind dann doch über 10 Sekunden an diesem Anstieg langsamer. Und das war ja wirklich nur ein ganz kurzer Anstieg und eine ganz kurze Attacke. Und die hat aber schon gereicht, um da über 10 Sekunden nur in dieser kurzen Zeit rauszufahren. Danach dann ja eh auf dieser Geraden nochmal mehr.
Ja, die meisten haben dann eh keine Lust mehr, muss man auch klar sagen. Also die, wenn du dann einmal verloren hast und nicht ums Gesamtklassement fährst, also es waren genau die Leute, die auch ums Gesamtklassement fahren, die haben da mitgezogen, der Rest war es eh egal. Also wenn du... Interessiert dann einfach nicht mehr.
Aber die sind dann auch ins Ziel nochmal richtig gesprintet, ne?
Ja gut, ich glaube, das war dann die Möglichkeit nochmal für Jonas Vingegaard zu sagen, okay, jetzt fahre ich da hin und vielleicht kann ich eine kleine Lücke reißen, 3-4 Sekunden ziehen. Weil man muss einfach sagen, es ist unglaublich knapp um diesen zweiten Platz. Die sind unglaublich nah beieinander. Da können jetzt, also tatsächlich, wenige Sekunden einfach den Ausschlag geben. Und ist natürlich ein Versuch wert, auch zu sagen, vielleicht reißt es nochmal, vielleicht verliert einer 10 Sekunden auf mich. Und mit 10 Sekunden schneller wäre Jonas Vingegaard schon auf Platz 2 gelandet, wenn es gut gelaufen wäre für ihn. Anderen Trikots, keine Veränderung.
Das kommt alles erst morgen. Also
Wout Poels, genau, Bergtrikot. Cavendish haben wir schon drüber gesprochen. Weißes und gelbes Trikot, eh klar.
Und wenn wir bei morgen sind, dann sind wir natürlich vorher erstmal noch kurz bei Fantasy. Richtig.
Mein Lieber.
Und Jonas, da ist dass du das ansprichst.
Ja, und ich bin einfach beeindruckt von den Leuten, die mit uns Fantasy spielen. Es hat auch einen wahnsinnigen Qualitätsschub gegeben. So erkläre ich mir ja, dass ich nicht mehr um die Top-Plätze kämpfe. Nein, Spaß beiseite. Ich habe einfach nicht abgeliefert dieses Jahr. Aber Peter-SBR, der hat heute abgeliefert, mein Lieber.
Holt auch schon mindestens seinen zweiten Etappensieg. Müsste ich nochmal genauer in die Analyse gehen. Also einen hat er auf jeden Fall schon geholt.
1000 Punkte an der heutigen Etappe. Ich habe, glaube ich, keine 400 heute geholt. Er hat es geschafft, Patrick Konrad zum Kapitän zu machen. In weiser Voraussicht. Wirklich beeindruckend. Und muss ich sagen, da bin ich so weit weg von, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr zu Wort melden wollte, außer den Jungs zu gratulieren, die da oben sind. Vor allem Phil, der jetzt immer noch an der Spitze ist, jetzt mit über 10.000 Punkten und fast schon 200 Punkten Vorsprung. Also der scheint auf dem besten Weg zu sein.
Nee, wenn man den Sieg noch holen will, dann braucht man halt einen so einen geilen Call wie Patrick Konrad zum Kapitän zu machen, weil da holt man halt dann auf den Rest gleich mal so 500 Punkte auf, weil den haben dann halt nicht alle. Also ich meine, Pogacar zum Kapitän zu machen oder Wout van Aert oder so, der ist da in diesen vorderen Teams, sind die alle irgendwie dabei und da macht man dann nicht viel gut, weil da haben alle so einen Kern an Fahrern, so 3 bis 4 Fahrer sind bei allen überall gleich. Sondern man muss tatsächlich mit diesen kleineren Calls jetzt noch irgendwie was versuchen, dass man irgendwie so mit einem Fahrer, der nur 10 Punkte hat, zum Beispiel Kasper Askren oder so, auf den dann mal setzen und hoffen, dass der was holt. Gut, jetzt wird es für ihn schwierig die nächsten beiden Tage, das sind keine Askren-Etappen, aber eben so jemand wie Konrad oder so, der kann einem dann zum Sieg verhelfen.
Ich sehe aber gerade, dass Peter-SBR noch hinter mir ist im Fantasy. Ich vermute, er ist später dazugekommen. Anders kann ich mir nicht erklären bei meiner traurigen Leistung, dass er hinter mir gelandet ist.
Ja, es gibt aber auch so ein paar, die, glaube ich, gehen einfach auf die Etappensiege, holen sich dann eben.
Es ist das Lotto-Sudal. Man muss auch sich mal einen Etappensieg gönnen. Es geht nicht immer nur um die Gesamtwertung. Lukas, du hast absolut recht.
Und was ist dein Fantasy-Tipp für die morgige Etappe? Es geht richtig nochmal rein in die Pyrenäen. Mit einer Bergankunft der Ohr-Kategorie und die wird nicht nur fürs den Etappensieg und nicht nur fürs Gesamtklassement spannend, sondern natürlich auch fürs Bergtrikot, denn morgen gibt es insgesamt 60 Punkte zu holen, zweimal erste Kategorie, jeweils 10 Punkte und dann im Ziel, weil es eine Bergankunft ist, doppelt und dann ist es auch noch ein Ohr-Kategorie-Berg, also insgesamt 40 Punkte für den Sieger oben bei dieser Bergankunft. Also wer ist dein Call für morgen, fantasy-technisch?
Sergio Higuita. Einfach aus reiner Liebe für mein eigenes loserhaftes Fantasy-Team. Ja, man kann sich einfach drüber streiten, ob es eine Ausreißergruppe wird oder die Gesamtklassement-Teams was versuchen wollen. Ich glaube nicht, dass es genug Teams gibt, die die Etappe kontrollieren wollen. Man hat es bisher einfach zu wenig gesehen. Ineos sind Etappensiege auch egal. Und deshalb glaube ich, wird es eine Ausreißergruppe geben und Wout Poels und Michael Woods, die verschießen so viel Pulver an den ersten Bergen.
Das ist sehr, sehr gut möglich. Aber ich glaube, dass tatsächlich die Favoriten einige was probieren werden. Und da es wirklich erst hinten raus dann in die Berge geht, könnte ich mir vorstellen, dass da das Rennen nochmal sehr, sehr schnell wird. Also diese Bergwertungen kommen einfach sehr stark hintereinander. Das heißt, man kann wirklich auch schon am ersten Berg attackieren. Und wenn dann alle 3 Berge Vollgas gefahren werden vom Feld oder von den Favoriten, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass die Ausreißergruppe wieder eingeholt wird und dass es einen Favoritensieg gibt. Also vielleicht fährt Ineos auch einfach Tadej Pogacar zum Etappensieg.
Das ist wahrscheinlich einen, den man vielleicht mal im Blick haben kann. Ich glaube, zu teuer für Fantasy, der aber den man heute, glaube ich, zum ersten Mal gesehen hat, ist Miguel Angel Lopez. Der war heute am Anfang im Bild, wollte mit in die Ausreißergruppe. Das ist natürlich auch eine Etappe, die wie gemacht ist für ihn, wenn er in der Ausreißergruppe gehen kann, wenn er die Kraft hat nach seinem Sturz am Anfang. Ja, das ist auch ein Name, den man im Blick haben kann.
Und natürlich vielleicht nochmal Patrick Konrad Back-to-back. Nein, glaube ich nicht.
Vielleicht Emanuel Buchmann. Das ist, glaube ich, eher die Möglichkeit, dass sie morgen Konrad abstellen für Keldermann und Buchmann die Freiheit geben.
Ich wollte natürlich nur zu unserem Interviewgast überleiten. Patrick Konrad, wie gesagt, wir haben gestern am Ruhetag mit ihm gesprochen. Nehmt uns nicht übel. Wir wussten damals noch nicht, dass er heute die Etappe gewinnen würde.
Shame on us.
Deswegen haben wir ihn dazu nicht befragt, aber natürlich sonst sprechen wir nochmal über den Etappensieg der vergangenen Woche von Nils Polit und was noch mit Wilco Keldermann so geht. Und deswegen viel Spaß mit Patrick Konrad und dem Interview vom Ruhetag. Der zweite Ruhetag der Tour de France. Wir befinden uns gerade in den Pyrenäen und live aus den Pyrenäen zugeschaltet ist uns Patrick Konrad vom Team Bora-Hansgrohe. Erstmal die Frage natürlich, Patrick, wie geht's dir an diesem zweiten Ruhetag nach dieser anstrengenden Woche, die es wieder war?
Freut mich, dass ich wieder dabei bin. Es geht eigentlich ganz gut so weit. Das ist heute ein ziemlich relaxter Tag. Und ja, ich habe mich natürlich gefreut auf den Ruhetag und jetzt kommen noch einmal 3 sportliche Tage in die Berge und versuche mich einfach, dass ich mich auf die jetzt ein bisschen mental vorbereite und ja, auch einfach einmal Dinge mache, die jetzt angestanden sind schon, wofür zwischen Etappen nicht so viel Zeit ist.
Es war ja eine sehr erfolgreiche Woche für euch. Also erstens war natürlich der Sieg von Nils Polit sehr erfreulich. Du bist auch nochmal Zweiter geworden am Samstag. Hat man wenigstens heute dann an so einem Ruhetag die Zeit, das ein bisschen feiern zu können oder hat man das schon die vergangenen Tage machen können?
Nils, seinen Sieg haben wir schon angestoßen. Ich glaube, die Videos, die kennt eh jeder. Und so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Also wir müssen uns eigentlich, es geht eigentlich so Schlag auf Schlag immer. Wenn die Etappen sind, da sind die Tage eigentlich sehr kurzweilig und sehr durchorganisiert. Aber natürlich, ja, freuen wir uns und die Stimmung ist super. Der Wilko liegt auch gut in der Gesamtwertung. Und ja, bei mir ist auch nicht so schlecht gelaufen. Also, ich glaube, da können wir zufrieden sein. Peter ist ja leider raus mit seiner Knieverletzung und von dem her, ja, haben wir eigentlich, auf die schlechten Neuigkeiten dann eigentlich das Beste draus gemacht. Und das ist uns eigentlich ganz gut gelungen.
Wichtigste Frage zum Etappensieg. Wer war der DJ im Bus? Die Videos, die gingen ja rum.
Das hat die Woche der Böste übernommen, also Lukas Böstelberger. Und ja, je nachdem, irgendeiner dreht halt immer sein Handy, schließt sein Handy an und dann geht's ab.
Aber wie läuft es nach so einem Etappensieg? Also nimm uns da mal mit in diese emotionale Situation, weil ich meine, Nils hat natürlich auch seine ganzen Pressetermine. Feiert da der Rest schon mal und wartet dann, bis Nils kommt oder wie läuft das ab?
Wir sind eigentlich, Nils hat dann die ganzen Pressetermine und Siegerehrung und wir machen uns eigentlich gleich auf ins nächste Hotel, also warte dann auf ihn, beziehungsweise bei uns war es so, dass das Hotel einfach nur 2 Kilometer weg war und wir sind dann einfach mit dem Rad ins Hotel und haben dann eigentlich im Hotel dann angestoßen, erst beim Abendessen, wenn dann wirklich alle Zeit haben und alle da sind, mit dem Staff, mit allen, wird dann ja kurz gefeiert und ja, so viel Zeit bleibt dann eh nicht, weil die Tage sind eigentlich anstrengend und aber natürlich, ja, man freut sich irrsinnig. Ich meine, der Etappensieg war Ziel für uns. Wir kämpfen nur immer um einen zweiten. Also ist jetzt nicht so, dass wir es jetzt nicht mehr weiter probieren. Und ja, aber es fällt natürlich einmal der Druck ab, weil es gibt einige Teams, die haben noch gar nichts abgekriegt. Und jetzt sind wir halt schon wirklich in der letzten Woche. Also ich glaube, wir können da jetzt ganz motiviert in die nächsten Etappen rein starten.
2 Tage später war ja so ein bisschen deine Etappe, Etappe 14. Nimm uns da mal so ein bisschen mit, wie du es erlebt hast, diese Etappe, gerade die Attacke von Bauke auch.
Ja, ich glaube, da muss man auch ein bisschen so Hintergrundinfos haben, die weiß vielleicht nicht jeder und das denkt jetzt nicht jeder. Ich meine, bei uns war ja der Geo Mateur war in der Gruppe und der war natürlich auch eine Gefahr für uns in der Gesamtwertung. Da bin ich natürlich in der Gruppe dann eher passiv unterwegs und hofft, dass die mich dann quasi so lange wie möglich ja, so oder so weit wie möglich bis zur Ziellinie bringen, dass ich dann im richtigen Moment attackieren kann, weil in dem Moment liegt es halt jetzt nicht an mir und an ein paar andere im Feld, die quasi GC-Fahrer hinten im Feld haben, den dann quasi noch mit 2-3 Minuten mehr Vorsprung ins zur Ziellinie bringen, gell, dass das dann vielleicht hinten raus ein Problem werden könnte, gell. Also ja, habe ich mich da in der Situation war es einfach, dass ich da ein bisschen passiv unterwegs war und einfach kein Tempo in der Gruppe mache. Und der Borke hat dann einfach im richtigen Moment antreten, aber ich weiß dann auch nicht, warum die anderen eigentlich dann weggeschwenkt haben und es gar nicht probiert mitfahren. Und ich war halt an Position 14 hinten und habe mich gerade verpflegt. Und bis ich reagieren habe können, hat er halt schon deutlichen Vorsprung gehabt und ich habe dann natürlich nachgesetzt. Und ja, dann sind sie natürlich auf mich zugefahren, weil dann waren natürlich die Alarmglocken, haben mal bei alle geläutet, aber ja, in dem Moment war es dann eigentlich schon wieder vorbei und dann haben wir eigentlich buckern müssen auf den letzten Anstieg und dass der Borke quasi einbricht mit dem Wind, aber er hat es eigentlich ganz gut durchgebracht, also hat eigentlich einen sehr guten Tag gehabt und ja, ich bin dann noch Zweiter geworden, was mir nicht unzufrieden stimmt. Also ich habe, glaube ich, allen gezeigt, dass ich es drauf habe. Und ja, man legt sich natürlich vor, man geht natürlich in die Spitzengruppe. Das ist natürlich einmal das erste Ziel. So schaut, dass man in der Gruppe ist, dass man in der richtigen Gruppe ist. Da muss man natürlich schauen, dass man mit so wenig Aufwand wie möglich reinkommt, weil es ja brutal schwierig ist. Es wollen ja 150 Fahrer in die Gruppe. Und ja, und dann legst du eigentlich, dann schaust du mal, wer so rundherum um dich ist in der Gruppe, wie die Situation ist. Sind gefährliche Fahrer dabei und dann legst du halt eine Taktik zurecht. Und die sportliche Leitung hat halt einfach entschieden, dass ich auf den letzten Anstieg wart. Und ja, war halt leider, einer hat halt eine andere Taktik gehabt und die ist ihm aufgegangen.
Aber du sagst es ja ganz richtig, also Zweiter bei einer Tour de France-Etappe, das zeigt ja auf jeden Fall, dass die Form stimmt. Das heißt, wirst du es nochmal probieren? Weil es kommen ja noch 3 Pyrenäen-Etappen, die dir sicherlich liegen. Oder ist dein Fokus jetzt bei diesen 3 Etappen dann voll bei Wilco Keldermann zu bleiben?
Natürlich habe ich es vor. Also es gibt natürlich meine persönlichen Ziele und es gibt natürlich dann auch die Interessen, die das Team hat. Also wir sind ja wirklich, wir haben mit Wilco die Chance auf ein Podium. Und ich denke mal schon, dass ich da auf der einen oder anderen Etappe wieder meine Chance suchen kann. Und das wird dann einfach rennabhängig Tag für Tag dann entschieden, wie viel Freiheiten dann quasi jeder Fahrer bekommt und wie sich auch der Rest der Mannschaft quasi gerade beieinander ist und wie er sich fühlt. Und je nachdem kann man dann die Taktik quasi umstellen, okay, wir gehen in die Gruppe oder wir gehen nicht in die Gruppe. Oder ob es überhaupt von der Konstellation auch her Sinn macht, überhaupt in die Gruppe zu gehen, weil es kann ja sein, dass einfach die Situation so ergibt, dass der Sieger aus dem Feld kommt. Ja.
Lass uns doch gleich bei Wilco Keldermann auch noch bleiben, wenn du ihn schon angesprochen hast. Man hatte so ein bisschen gehört aus dem Umfeld, dass er beim ersten Zeitfahren auch ein bisschen Probleme von der Position hatte nach dem Sturz. Wie geht es ihm inzwischen? Glaubt ihr, dass er dann fürs letzte Zeitfahren da noch einen Nachteil haben wird? Oder ist das dann nochmal das Ziel, dass man da seine Zeitfahrstärke ausspielen kann?
Ja, denke ich schon. Also jetzt müssen wir mal schauen, wie die 2 Bergankünfte sind. Die sind natürlich sehr entscheidend für ihn. Aber bis jetzt macht er eigentlich einen sehr guten und souveränen Eindruck. Er ist auch, ja, macht einen sehr ruhigen, einen selbstbewussten und ruhigen Eindruck. Also, und ich glaube, fürs Zeitfahren kann das natürlich dann auch seine Stärken ausspielen, im Gegensatz zu den einen oder anderen Kontrahenten. Und natürlich darf man nicht vergessen, der Sturz da, den er gehabt hat, der war ja nicht ohne, also das behindert einem schon. Und der ein oder andere GC-Fahrer, den kostet das dann auf einer Etappe richtig was. Und er hat sich da eigentlich, obwohl er da mit den Ellbogen so Probleme gehabt hat, eigentlich sehr gut geschlagen ihm auf die Etappen. Und wenn es dann beim Zeitfahren nicht optimal war, ja, dann muss man das halt hinnehmen und man muss halt das Gesamte sehen und ja. Jetzt hat das, glaube ich, ganz gut hin.
Fans sind wieder zurück an der Strecke. Gerade an der Tourmalet-Etappe war einiges los. Wie siehst du das? Also für mich sieht es immer so aus, die Fans reißen sich ein bisschen mehr zusammen, halten ein bisschen mehr Abstand von euch Fahrern. Wie hast du es wahrgenommen?
Mm, ich Ja, also es ist sehr gut besucht, es macht richtig Spaß. Man hat auch einige deutschsprachige Fans auf der Strecke, also Österreich und Deutschland. Kennt man ja ganz gut mit dem Dialekt. Und es ist auf alle Fälle sehr angenehm. Und die Organisation versucht natürlich auch, die Fans mit Absperrungen ein bisschen auf Distanz zu halten. Und Start und Ziel ist sowieso kein Problem. Da ist das ja relativ leicht zum Organisieren. Aber es ist sehr schön, dass es wieder zur Normalität ein bisschen zurückkommt und dass einfach sich die Leute jetzt wieder die Radrennen auch auf der Strecke anschauen, weil, ja, speziell so wie gestern, wenn natürlich da so viele Leute auf so einem Berg stehen, das macht einfach einen riesigen Spaß. Und es erleichtert einem natürlich dann auch das Fahren.
Ich habe heute an euren Strava-Aktivitäten am Ruhetag erkannt, ihr seid in einem Hotel, das relativ weit oben ist, oder? Also ihr seid auch bei fast auf 2000 Metern?
Vor 1800 sind wir genau, ja. Das ist so, wo ich sage, okay, das ist noch zumutbar, weil manche sind ja unten in Andorra auf 1000 Höhenmeter und wir und eine Handvoll anderen Teams sind halt so auf 1700, 1800. Und ja, also ich bin ja jetzt öfters in der Höhe, also mir macht das jetzt nicht so große Probleme. Und wenn man natürlich höher geht, so wie in Tignes, da muss dann schon für alle eigentlich, es sollten schon die gleichen Voraussetzungen sein, ja. Aber jetzt ist noch zumutbar, das Hotel ist wirklich sehr schick und da kann man schon gut aushalten an so einem Ruhetag.
Heißt aber, dass man auf jeden Fall Berge fahren muss, auch am Ruhetag.
Ja, wir haben ein paar Höhenmeter gemacht, ja. Das lässt sich aber generell da in Andorren vermeiden, egal ob du oben oder unten bist. Unten hast du da brutal viel Verkehr, also fahre ich lieber ein bisschen bergauf und genieße die Landschaft und habe dafür keinen Verkehr.
Freuen wir uns natürlich auf die letzte Woche, hoffen, dass die Regeneration dann da gut funktioniert für die drei Pyrenäen-Etappen, die anstehen und dann natürlich auch noch das Zeitfahren für Wilco Keldermann. Und dann wünschen wir euch und natürlich auch dir, falls es nochmal mit der Ausreißergruppe klappen sollte, ganz viel Erfolg.
Dankeschön, ja. Danke und viel Spaß beim Zuhören an alle.
Was ab? Der Radsport-Podcast.
What's Up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.